Aber wir wollen heute das Thema behandeln, die zwei Naturen Jesu. Und zwar mit einem besonderen Blick auf die speziellen Eigenschaften, die nur Gott hat. Nämlich Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit. Das sind Dinge, die nur von Gott gesagt werden können. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil zum einen ist es ein Thema, das mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, zu dem auch immer wieder Fragen kamen und der Wunsch kam, dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Es ist ein Thema, bei dem wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht, wie bei allen anderen Themen auch. Deswegen, was ich nicht tun möchte, ist irgendwelche Spekulationen hier anzufangen, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben, sondern wir wollen wirklich durch die Schrift durchgehen und Bibelstellen anschauen, um dann zu einem Schluss zu kommen, der auch biblisch fundiert ist. Ich habe hier eben gerade diese Umfrage gemacht, was die Einzelnen dazu denken. Und die Fragen waren ja, war Jesus allgegenwärtig und allwissend und allmächtig, bevor er Mensch wurde? Hier sind sich, ich denke mal, alle einig. Ich habe hier kein einziges Nein. Also zu dem Punkt sind sich alle einig, Jesus war allwissend, allmächtig und allgegenwärtig, bevor er Mensch wurde. Jesus existiert ja von Ewigkeit her als zweite Person der Dreieinigkeit, als der Sohn Gottes, der eins ist mit Gott. Und von daher ist hier keine Frage. Dann springe ich zu der Frage, war Jesus allmächtig, allgegenwärtig und allwissend nach der Auferstehung? Also jetzt. Ist Jesus jetzt allgegenwärtig? Ist er jetzt allwissend? Ist er jetzt allmächtig? Und auch hier habe ich kein einziges Nein. Also alle sind sich einig, dass Jesus jetzt diese Eigenschaften hat, diese göttlichen Eigenschaften, die er mitunter die Gottheit ausmachen. Der springende Punkt ist natürlich hier bei der zweiten Frage, war Jesus allwissend, allmächtig und allgegenwärtig, als er hier als Mensch auf der Erde wandelte, als Mensch auf der Erde lebte und ans Kreuz ging und für uns starb? Hatte Jesus hier noch die göttlichen Eigenschaften? Und hier sind die Antworten gemischt. Ich zähle mal die Neins. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Nein. Jetzt zähle ich die Ja's. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ja's. Bei allwissend. Und es war immer ähnlich bei allmächtig und allgegenwärtig, wobei bei Allmacht dann einige Ja gesagt haben, die bei Allwissenheit und Allgegenwart Nein gesagt haben. Also einige waren der Meinung, dass Jesus immer allmächtig war, von dieser Allmacht aber nicht Gebrauch gemacht hat auf der Erde, dass er aber nicht immer allwissend und nicht immer allgegenwärtig war. Und dann gibt es eben einige Antworten, wo es bei allen drei Punkten ein Nein gibt als Antwort. Also so viel dazu. Aus Datenschutzgründen werden keine Namen bekannt gegeben und ihr werdet nicht erfahren, was die anderen denken darüber. Wenn ihr es wissen wollt, dann fragt einander. Aber es soll hier nicht darum gehen, irgendjemand zu bewerten oder gegeneinander auszuspielen oder so in die Richtung. Und deswegen wird diese Umfrage dann auch wieder vernichtet. Es kann sein, dass ich ein paar statistische Ergebnisse noch behalte, einfach zur Erinnerung. So, einfach noch zur Einleitung. Ist es so, dass diese Frage natürlich auch schon andere beschäftigt hat. Und so war es eine große Kontroverse in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, also im 2., 3., 4. Jahrhundert. Da kam ja erst die Kontroverse auf über die Dreieinigkeit. Es gab die Arianer, die angelehnt an Arius gelehrt haben, dass Jesus das erste geschaffene Wesen war und dass er dementsprechend nicht Gott ist, sondern ein sehr hochgeehrtes Wesen, ja, das der Erste, der erschaffen wurde, das übrigens auch auf eine Schriftstelle gegründet, nämlich Kolosser 1, Vers 15. Und zwar lesen wir da Folgendes. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Der Erstgeborene, und dieses Wort wurde dann hergenommen und gesagt, ja, Jesus ist ja geboren worden. Er war aber der Erste, der geboren wurde, aber somit existierte zuerst der Vater und später wurde der Sohn geboren. Dem wurde aber entgegnet, dass in der Dreieinigkeit Vater, Sohn und der Heilige Geist Gott sind und gleich sind und Gott ein Wesen ist. Und das, wir schauen noch Stellen an diesbezüglich. Aber hier zu dieser Stelle kann man sagen, sie ist etwas unglücklich übersetzt, denn im Griechischen, das griechische Wort kann man zwar mit Erstgeborener übersetzen, man kann es aber auch, wenn der Akzent anders gesetzt wird, als Ersterzeugender übersetzen. Und somit könnte man hier auch sagen, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Ersterzeugende, der über aller Schöpfung ist. Das heißt, von ihm geht die ganze Schöpfung hervor. Und das dann passt auch die Aussage, der über aller Schöpfung ist. Wenn er selber ein Geschöpf ist, dann passt es wieder nicht, dass man sagt, er ist über aller Schöpfung, weil dann müsste man sagen, er ist ja selber ein Geschöpf und somit Teil der Schöpfung. Andere haben durchaus gesehen, dass die Schrift klar bezeugt, dass Jesus Gott ist, haben aber dann gesagt, dass Jesus nicht Gott gleich ist, sondern Gott ähnlich. Er ist zwar Gott, aber nicht gleich wie der Vater, sondern nur ähnlich wie der Vater. Auch das passt wiederum nicht mit einigen Bibelstellen überein, die uns ganz klar zeigen, dass Jesus und der Vater gleich sind und nicht nur ähnlich sind. Die Frage ist auch, wie kann Jesus und der Vater eins sein, wenn Jesus nicht Gott gleich ist, sondern Gott ähnlich? Dann hätten wir eigentlich einen zweiten Gott, der ähnlich ist wie der erste Gott. Dann kamen noch die Fragen auf, natürlich in Bezug auf Jesus. Also das eine wurde im Konzil von Nicäa dann festgelegt, die Dreieinigkeit, dass man ganz klar gesagt hat, es gibt einen dreieinigen Gott, das heißt ein Gott, der sich in drei Personen offenbart, also der aus drei Personen besteht, die unterschieden sind, aber die alle wesensgleich sind. Also doch eins. Man könnte es mit anderen Worten sagen, Gott ist drei und Gott ist einer. Beides ist wahr. Das ist etwas, was mit unserem Verstand etwas schwer begriffen werden kann. Aber wir dürfen von der Schrift einfach akzeptieren, dass es wahr ist und dass Gott schon immer von Ewigkeit her in drei Personen existierte. Das war das Konzil zu Nicäa. Dann gab es weitere Streitigkeiten eben über Jesus Christus selbst. Was ist dann Jesus Christus? Als Jesus Mensch wurde, hörte er auf, Gott zu sein? Hörte er für eine Zeit lang auf, Gott zu sein? War hier auf der Erde nur Mensch? Und da kamen dann unterschiedliche Irrlehren raus, auf, wodurch man wieder hingehen musste und definieren und schauen, was sagt eigentlich die Schrift darüber. Zum Beispiel haben manche gesagt, Gott wurde Mensch, also Jesus wurde Mensch. Und durch seine Menschwerdung wurden beide Naturen vermischt. Also das Ergebnis war eine Art Mischung aus Gott und Mensch, die nicht mehr Gott ist und nicht mehr ganz Mensch ist. Also nicht mehr ganz Gott und nicht mehr ganz Mensch. Das war eine Lehre. Eine andere Lehre besagte, dass als Jesus Mensch wurde, er zwar Mensch wurde, aber seine Menschheit in der Gottheit aufgesogen wurde, so dass er Gott blieb, aber er war nicht wirklich wahrer Mensch. Und so war es wirklich so, dass es viele Irrlehren gab zu diesem Thema, und deswegen waren dann diejenigen, die am Wort festhalten wollten, gezwungen, darüber weiter nachzudenken und es klar zu definieren. Das war dann das Konzil von Chalcedon, in dem gesagt wurde, dass Jesus eine Person ist. Also wir haben es nicht mit zwei Personen zu tun, sondern wirklich mit einer Person, Jesus Christus. Und diese Person zwei Naturen hat, nämlich eine göttliche und eine menschliche. Und man somit sagen kann, Jesus ist wahrhaft Gott, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, zwei Naturen in einer Person, unvermischt und unvermengt. Unvermischt und unvermengt, um der Irrlehre entgegenzuwirken, die besagt, es wäre eine Art neue Natur entstanden durch die Vermischung der beiden Naturen Jesu. Deswegen unvermischt und unvermengt, die beiden Naturen haben sich nicht miteinander vermischt. Und deswegen kann man sagen, Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch, aber eben ganz Mensch ausgenommen der Sünde. Die eine Person ist deswegen wichtig, weil wenn Jesus handelt, dann handelt er als Person Jesus Christus. Dann handelt nicht einmal seine menschliche Natur und einmal seine göttliche Natur, sondern wir haben einen Herrn, nämlich den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, und er handelt, wenn er handelt, sowohl als er auf der Erde war, als auch jetzt nach der Himmelfahrt. So, das hatten wir auch schon immer wieder mal behandelt und thematisiert, dass da sind sich die Christen eigentlich einig, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, zwei Naturen in einer Person. Diese Konzilien von Nicea und Chalcedon sind zwar katholische, also frühkatholische Konzilien gewesen, aber das, was dort festgehalten wurde, entspricht dem, was die Schrift sagt, und die Lehre ist aus der Schrift heraus abgeleitet worden, und deswegen sind das auch Wahrheiten, die die Reformatoren nicht verworfen haben. Ja, die Reformatoren sind hergegangen und haben natürlich, als sie gesagt haben, zurück zur Schrift, auch die ganzen Konzilien hinterfragt, und Luther hat gesagt, dass für ihn Konzilien nichts gelten. Aber trotzdem haben Luther als auch Calvin sich zu Nicea und Chalcedon bekannt, weil sie aus der Schrift heraus erkannt haben, das, was damals festgehalten wurde in diesem Kampf, der damals tobte, das war das, was uns die Schrift sagt und uns die Schrift weitergibt. Leider ist es so, dass das Bewusstsein dieser Lehren und der biblischen Lehre darüber heute vielerlei etwas verloren gegangen ist. Und wenn man heute einen Christen, ich meine wirklich wiedergeborenen Christen, fragt, wie er denkt in Bezug auf bestimmte Fragen der drei Einigkeiten, der zwei Naturen Jesu, dass wir dort nicht unbedingt eine biblische Antwort bekommen werden. Und besonders kritisch wird es dann, wenn wir fragen, wer ist am Kreuz gestorben. Denn dort werden wir manche Antworten bekommen und auch manche Bibelausleger, die sagen werden, es ist nur die menschliche Natur Jesu am Kreuz gestorben. Wir müssen also sehen, zu welchen Schlussfolgerungen kommen wir aus der Schrift heraus, wenn wir dieses Thema betrachten. In dieser Predigt allerdings, wie ich gesagt hatte, liegt der Schwerpunkt, wir werden dann auf die Kreuzigung auch eingehen, aber der Schwerpunkt liegt auf diesen drei Eigenschaften Gottes: Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht, denn diese Eigenschaften machen Gott aus. Und deswegen wollen wir das auch dann in der Schrift anschauen. Gibt es dort Aussagen, aus denen wir klar erkennen können, dass Jesus hier auf der Erde auch allgegenwärtig, allwissend und allmächtig war? Jetzt unabhängig davon, ob er zum Beispiel von seiner Allmacht Gebrauch gemacht hat oder nicht. Ja, die Frage ist, hatte er diese Eigenschaften? Eigenschaften sind ja etwas, was einer Person eigen ist. die Frage ist, ob die Eigenschaften der Gottheit von Gott abgelegt werden können. In einer Weise, dass er trotzdem Gott bleibt und sich nicht verändert. Denn eine Lehre, die wir in der Schrift finden, ist die Unveränderlichkeit Gottes. Er ist Jesus Christus, wird auch gesagt, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und von Gott wird gesagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Herr. Und wir lesen, dass bei ihm keine Veränderung ist, noch ein Wechsel infolge von Schatten, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also die Unveränderlichkeit Gottes sehen wir in der Schrift definiert. Und so müssen wir uns fragen, ob Entäußerung, wie es im Philipperbrief gesagt wird, er entäußerte sich selbst, ob das bedeutet, dass er Eigenschaften Gottes für eine Zeit lang verloren hat oder aufgegeben hat, oder ob es vielleicht etwas anderes bedeutet. Zusätzlich müssen wir uns natürlich solche Stellen anschauen. Wenn Jesus sagt, von der Stunde weiß niemand außer mein Vater im Himmel, können wir von der Schrift her sagen, Jesus ist allwissend, wenn er doch gesagt hat, dass nur sein Vater im Himmel gewisse Dinge weiß? Auch das schauen wir uns dann an und schauen, ob es da eine biblische Lösung gibt, die beides miteinander vereinbart, oder ob wir aufgrund dieser Stelle sagen müssen, hier zeigt es sich ja eindeutig, dass Jesus nicht allwissend war, als er hier auf der Erde war. Auch solche Stellen, die natürlich auch die Dreieinigkeit betreffen, sind etwas schwierig. In Johannes 14, Vers 28, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Denn mein Vater ist größer als ich. So, also wir wollen jetzt als erstes eingehen auf die menschliche Natur. Da finden wir im Hebräerbrief einiges drüber. Wir schauen uns dazu zwei Stellen aus dem Hebräerbrief an. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Teufels hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also hier, diese Stelle spricht davon, dass er dessen teilhaftig geworden ist, nämlich Fleisch und Blut. Ist er teilhaftig geworden? Er ist Mensch geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also er ist Mensch geworden, um zu sterben und um durch seinen Tod den Teufel zu besiegen. Also hier sehen wir, er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Und wir blättern weiter zu Kapitel 4, Vers 15. Da ist es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also hier haben wir einen hohen Priester, der wie wir versucht worden ist, weil er eben Mensch wurde. Er ist versucht worden, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, er hat nicht gesündigt. Er hat der Versuchung nicht nachgegeben und somit nicht gesündigt. Dann natürlich die Fleischwerdung selbst in Johannes 1. Vers 14, da ist es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, also Jesus wurde Mensch, bedeutet das, und wohnte unter uns. Und von daher, da Jesus Mensch wurde, können wir auch klar sagen, dass Jesus eine menschliche Natur hatte. Er wurde Mensch, er wohnte unter uns und wurde uns gleich, doch ausgenommen der Sünde. Das ist, was die Schrift immer betont. Denn wenn wir an Menschen denken, dann denken wir natürlich an sündhafte Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Schrift uns sagt, Jesus wurde Mensch, aber ohne Sünde. Was bezieht sich auf die göttliche Natur oder was können wir über die göttliche Natur sagen? So sehen wir schon im Alten Testament interessante Aussagen. Wir werden nachher noch mehr ins Alte Testament hineinschauen. Wir schauen da jetzt erstmal eine Stelle an und zwar Jesaja 9, Vers 6. Entschuldigung, 9, Vers 5, da ist es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also hier wird gesagt, dass ein Kind geboren wurde, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. All diese Bezeichnungen, die hier auf den Herrn Jesus angewandt werden, prophetisch, sind Dinge, die in Jesaja sonst sich nur auf Gott selbst beziehen. Und besonders eindrücklich ist die Aussage, starker Gott und ewig Vater. Also schon zu diesem Zeitpunkt wird gesagt, dass der Erlöser, der kommen wird, er selbst wird der starke Gott sein. Und von daher wird er eine göttliche Natur haben. Und so auch im Neuen Testament, Johannes 1, Vers 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also hier wird das Wort erwähnt und das Wort war nicht nur bei Gott, sondern es wird gesagt, es war Gott. Das Wort war Gott. Und dann kommt der Sprung zu Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Also ganz klar das Wort auf Jesus Christus bezogen, das selbst Gott ist. Und hier sehen wir, Gott wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Dann im Römerbrief, Römer 9, Vers 5. Da heißt es, ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Also hier wird Jesus Christus, hochgelobter Gott in Ewigkeit genannt. Es wird gesagt, er ist über alle und er ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Also ein ganz klares Zeugnis für die Gottheit Christus. Christi, aber auch ein Hinweis, dass er im Fleisch war. Nach dem Fleisch nach stammt der Christus von den Vätern ab. Dann nochmal im Hebräerbrief. Hebräer 1, Vers 8. Da wird von dem Sohn gesagt, Vers 8, aber von dem Sohn: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reichs ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Also hier ganz klar wird der Sohn Gottes als Gott bezeichnet, der selbst wieder einen Gott hat. Hier ist natürlich der Vater gemeint. Also ein Zeugnis aus dem Alten Testament, das hier im Neuen Testament verwendet wird, für die Gottheit Jesu. Eben aus Psalm 45. So sehen wir in der Schrift, wie es ganz klar bezeugt wird, dass Jesus göttlich ist, dass er eins ist mit Gott. Und somit können wir auch sehen, dass die Lehre von der göttlichen Natur biblisch ist. Noch eine letzte Stelle in 1. Johannes 5, Vers 20. Da heißt es: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So sehen wir, die Bibel sagt uns beides. Die Bibel sagt uns, Jesus wurde Mensch, er wurde Fleisch, hatte demnach eine menschliche Natur. Und Jesus ist Gott. Er ist Gott von Ewigkeit her und somit hat Jesus Christus auch eine göttliche Natur. Und was heißt Natur? Natur steht natürlich für die ganzen Eigenschaften Gottes. Ja, Jesus hat als Mensch die Eigenschaften eines Menschen und als Gott natürlich auch die Eigenschaften Gottes. Und es wird deswegen nicht Person gesagt, weil wenn wir sagen würden, er hat eine göttliche Person und eine menschliche Person, dann hätten wir es wieder mit einem gespaltenen Christus zu tun. Ja, mit einem Jesus, der eine göttliche Person und eine menschliche Person ist. Und dann müssen wir wirklich hergehen und fragen, wer hat das jetzt getan? Jesus der Gott oder Jesus der Mensch? Ja? Als er auf dem Wasser lief, könnte man sagen, das hat Jesus der Gott getan. Ja? Als er weinte und als er Hunger hatte, könnte man sagen, das hat Jesus der Mensch getan. Aber diese Trennung oder Spaltung der Person ist genau das, was uns die Bibel nicht lehrt. Sondern es ist so, wenn Jesus handelte, dann handelte er als Person, Jesus Christus. Und immer sind beide Naturen beteiligt. Das heißt, wenn er weinte, bedeutet das nicht, dass Gott unbeteiligt war, dass die göttliche Natur unbeteiligt war. Und wenn er litt am Kreuz, bedeutet das auch nicht, dass Gott unbeteiligt war oder die göttliche Natur unbeteiligt war. Genauso, wenn er auf dem Wasser ging, heißt das wiederum nicht, dass die menschliche Natur unbeteiligt war. Sondern wenn Jesus handelt, dann handelt er als die Person Jesus Christus, als unser Heiland, als unser Erlöser und es sind immer beide Naturen beteiligt. Wobei, was wir natürlich sagen können von der Schrift, gewisse Dinge konnte er tun, weil er Mensch wurde und gewisse Dinge konnte er tun, oder er tun, weil er Mensch wurde und Mensch war und andere Dinge konnte er tun, weil er Gott war. Es ist natürlich klar, wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre, dann hätte er auch zum Beispiel nicht Hunger gelitten. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, hätte er nicht die messianischen Wunder tun können. Ja, außer sie wären ihm von Gott übertragen worden. Aber hier sagt uns ja die Schrift ganz klar, dass der Messias sich durch besondere Wunder auszeichnet und dass erkennbar sein wird, dass er Gott ist. Wie ist es also mit den Eigenschaften des Herrn Jesus? Wenn wir sagen, er hatte gewisse Fähigkeiten, gewisse Eigenschaften, wem gehören diese Eigenschaften? Auch das ist eine Frage, die sich die Reformatoren gestellt haben. Denn wir sehen manche Bibelstellen, wo es uns scheint, dass die Eigenschaften ausgetauscht sind. Dass nämlich Jesus als Mensch plötzlich eine göttliche Eigenschaft hat und Jesus als Gott plötzlich eine menschliche Eigenschaft hat. Das heißt, dass eine Eigenschaft von der Natur Jesu, von der menschlichen Natur, auf die göttliche Natur übertragen wird und umgekehrt eine Eigenschaft der göttlichen Natur auf die menschliche Natur übertragen wird. Aber wenn wir uns überlegen, was es bedeutet wieder eine Mischung der beiden Naturen. Und somit ist die Lösung nicht, dass wir sagen, die Naturen tauschen Eigenschaften aus, sondern die Eigenschaften der zwei Naturen werden auf die Person Jesus Christus übertragen, die wiederum eine Person ist. Und so kann zum Beispiel die Bibel sagen, dass die Gemeinde Gottes, wir schauen uns die Stelle noch an, mit Gottes Blut erkauft worden ist. Gott hat an sich kein Blut, aber weil Jesus Mensch wurde und litt auf dieser Erde, hatte die Person Jesus Christus Blut und somit die Eigenschaft, dass er Blut hatte, wird einfach auf die Person Jesus übertragen und Jesus selbst hat diese Eigenschaft und somit kann Jesus mit seinem eigenen Blut, beziehungsweise kann Gott mit seinem Blut die Gemeinde Gottes erkaufen. Wir gehen jetzt speziell genauer auf die drei wichtigen Eigenschaften ein, nämlich auf die Eigenschaft der Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit. Und wir wollen uns hier speziell auf die Allgegenwart konzentrieren, weil in Bezug auf die Allmacht gibt es ja eine ziemlich einfache Lösung, wie wir das sehen können. Wir können einfach sagen, Jesus war immer allmächtig, aber hat nicht immer davon Gebrauch gemacht. Oder wir können sagen, Jesus war, als er hier auf der Erde war, nicht mehr allmächtig. Aber ich denke, wenn wir das Thema Allgegenwart behandeln, dann werden auch die anderen beiden Eigenschaften dann deutlich werden oder klarer werden, wie wir das von der Schrift sehen können. Denn die Frage ist natürlich etwas knifflig, wenn wir uns fragen, als Jesus hier auf der Erde war, war er trotzdem allgegenwärtig? War er trotzdem überall? Und hier ist natürlich nicht seine leibliche, körperliche Allgegenwart gemeint. Hier ist nicht gemeint, dass Jesus im Leib überall gleichzeitig war. Also ich denke, dass es niemand geben wird, der sowas lehren wird. Ja? Gut, die katholische Kirche, die lehrt ganz gern, dass Jesus leiblich gegenwärtig ist, nämlich in der Eucharistie. Ja? Und dass er jeden Tag 200.000 Mal geopfert wird und 200.000 Mal in der Eucharistie gegenwärtig ist. Aber um das soll es hier nicht gehen, um die katholische Lehre des Abendmahls oder der Eucharistie, sondern wirklich um die Frage, als Jesus hier war, als er gegenwärtig war, gibt es Hinweise in der Schrift, dass er allgegenwärtig war. Allerdings fangen wir nicht gleich damit an, sondern wir wollen Schritt für Schritt vorgehen. Wir schauen erstmal einige Aussagen an über die Allgegenwart Gottes an sich. Dann wollen wir Jesus vor der Fleischwerdung betrachten, dann nach der Fleischwerdung, dann nach der Auferstehung und dann noch einige allgemeine Aussagen über Jesus Christus. Also erstmal in Bezug auf Gott, war Gott, ist Gott allgegenwärtig? könntet ihr das mit der Schrift beweisen, dass Gott allgegenwärtig ist? Könntet ihr das mit dem Alten Testament beweisen, dass Gott allgegenwärtig ist? Ich denke mal, vielen wird gleich eine Stelle einfallen, eine sehr bekannte Stelle, die bei der Geburt von vielen Kindern gerne herangezogen wird, nämlich ein Psalm, Psalm 139. Ich lese mal ab Vers 3. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Also hier sehen wir ganz klar, hier sehen wir sowohl die Allwissenheit als auch die Allgegenwart Gottes. Der Psalmist, nämlich David, wusste sehr wohl, dass Gott allgegenwärtig ist. Er wusste, Gott ist überall, er ist immer da, egal wo er auch hingeht. Eine andere Stelle, die im Alten Testament uns die Allgegenwart Gottes aufzeigt, finden wir in Jeremia. Und zwar in Kapitel 23. In Vers 23 lesen wir, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Also hier geht es natürlich um die falschen Propheten, um die Lügenpropheten, und indem er das Gericht über diese falschen Propheten ankündigt, macht eine Aussage über sich selbst, nämlich er sagt, er ist ein Gott in der Nähe und ein Gott in der Ferne. Niemand kann sich vor ihm verbergen. Er erfüllt den Himmel und die Erde. Mit anderen Worten, er ist allgegenwärtig, er erfüllt den Himmel und die Erde. Und jetzt noch eine Aussage aus dem Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Da finden wir folgende Aussage, Apostelgeschichte 17, Vers 28. Da heißt es, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also hier die Aussage von Paulus, in ihm leben, weben und sind wir. Also in Gott leben, weben und sind wir. Wie ist also die Lehre der Allgegenwart Gottes zu verstehen? Sie ist nicht pantheistisch zu verstehen. Pantheismus besagt, dass alles Gott ist, dass Gott ganz klar allmächtig ist und dass allgegenwärtig ist und dass alles Gott ist. Das heißt, auch jeder Mensch ist Gott. Ja, alles besteht aus Gott, weil Gott alles ist. Das ist Pantheismus. Das ist nicht die Lehre, die der Schrift entspricht. Die Lehre, die der Schrift entspricht, ist die, die besagt, dass Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat. Also die Welt und der Mensch wurde nicht aus Gott erschaffen, also aus göttlicher Substanz, sondern aus dem Nichts. Aber dass Gott alles durchdringt. Also Gott ist transzendent. Er durchdringt alles und in dem Sinne ist er allgegenwärtig. Er ist überall, er ist an allen Orten, aber er ist nicht die Substanz der Dinge. Das heißt, wir können nicht hingehen und einen Baum anbeten und sagen, dieser Baum ist ja Gott. Dieser Baum wird zwar durchdrungen von Gott und erhalten durch die Macht Gottes, aber dieser Baum ist nicht Gott und in dem Sinne nicht anbetungswürdig. Und somit ist auch kein Mensch anbetungswürdig, sondern allein der wahre Gott ist anbetungswürdig. Aber Gott ist ganz klar allgegenwärtig. So, nun die Frage, die Zeit ist aus. Wer hat noch eine Stunde Zeit? auch gut, so habt ihr noch Zeit, euch selbst nochmal Gedanken zu machen. Und ich hatte ja den Tipp gegeben am Freitag, das Johannesevangelium und den Kolosserbrief durchzulesen, um diese Frage genauer zu untersuchen. Da könnt ihr auch gerne Sachen anstreichen oder rausschreiben. Und somit habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, das zu tun, wer will, das zu tun und sich damit zu beschäftigen. Für heute wollen wir dann hiermit schließen.